habe mich in einen Satz aus den Büchern dieser Folge wirklich schockverliebt. Achtung, Geschichten spenden mehr als nur Trost. Sie nehmen einen mit fort und bringen einen besser zurück. Habe ich gleich eingekringelt, Eselsohr gemacht, so deep, finde ich.
Ja, an diesen Satz erinnere ich mich. Und genau darum geht's ja beim Lesen. Ja. Und wir haben heute Bücher dabei, die das auch ein bisschen einlösen. Bücher über den Wilden Westen, ja, über Patchwork-Familien und über die unendlichen Weiten des Weltalls.
Eat, Read, Sleep.
Wir sind Jan Ehlert
und Daniel Kaiser.
Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und mit Eat, Read, Sleep wollen wir feiern, wie viel Freude das Lesen machen kann. Jedes Buch nämlich ist eine kleine Reise.
Genau, und wir sprechen wirklich über diese ganze Bandbreite der Literatur, also mal erschütterndes Nobelpreismaterial und mal auch Fantasy mit sprechenden Drachen und so. Alles dabei, Hauptsache immer mit Leidenschaft.
Am besten abonniert ihr den Podcast in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr keine Folge mehr, dann kommt auch euer Genre ganz sicher vor.
Wir finden Bücher sind nicht nur was fürs Hirn, sondern auch was fürs Herz und für den Magen, also Eat, Read, Sleep. Und deshalb gibt es in jeder Folge eine literarische Vorspeise, also etwas zu essen mit Buchbezug. Und diesmal habe ich gekocht.
Ich bin gespannt.
Die literarische Vorspeise.
Jan, die Mikrowelle brummt.
Und wie sie brummt, ziemlich laut eigentlich.
So eine Überraschung, ich habe heute Astronautennahrung dabei.
Haben die im All eine Mikrowelle?
Das wahrscheinlich nicht, aber also alles das, was in dieser Raumstation in dem Buch Umlaufbahnen, was ich heute mitgebracht habe, essen, das habe ich heute mit dabei. Und ich sage, ich war überrascht. Ich dachte, die futtern da oben immer so Tugendzeugs, also so vor allen Dingen so graue Pasten, unappetitlich, aber hochkalorisch. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern die essen da ganz normale Sachen. Ja, sogar Fisch.
Sogar das. Ich nehme dann lieber die graue, eklige Masse aus der Tube, glaube ich.
Ich habe was anderes mitgebracht. Ich wollte eigentlich so eine Sauerampfersuppe mitbringen. Ich bin den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen, habe zu dieser Jahreszeit keinen Sauerampfer gefunden. Jetzt ist es was anderes geworden aus dem russischen Raumstationlager. Und Jan, fertig!
Es scheint heiß zu sein.
Ja, es ist tatsächlich heiß. Da, 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 da.
Ich sehe rote Beete.
Genau.
Liebevoll in Scheiben geschnitten. Ich sehe ein grünes Kräuter-Deko-Element. Das könnte Dill sein.
Es ist Dill. 100 Punkte.
Ich sehe eine rote, gesund aussehende Masse, wo ich Tomaten erkenne. Möglicherweise auch noch rote Beete.
Und was fehlt dir da ein aus dem russischen Lager?
Ich sehe Schmand. Der Schmand war auch in der Mikrowelle.
Der Schmand war auch in der Mikrowelle, stelle ich jetzt auch gerade mit Erschrecken fest.
Ich ahne, es könnte Borscht sein.
Es ist Borscht, ein russisches Gericht. Und die lassen sich da ja so Spezialitäten liefern. Jeder hat dann so einen Wunsch frei von den Astronauten. So ein bisschen wie im Dschungelcamp ist das. Und dann träumen sie bei Borscht Brot und Oliven davon, wie man aus so einer funktionalen Raumstation da oben auch einen gemütlichen Ort machen kann. Ein italienisches Landhaus oder eben russisches Wohnzimmer oder so. Ja, wie ist denn dein Astronauten Borscht?
Doch, man schmeckt die rote Beete raus. Ich mag ja rote Beete. Das ist sehr lecker. Also würde ich im All essen.
Welches Gericht würdest du dir wünschen für da oben?
Ich würde nie im Leben nach da oben auf den.
Also,
ich habe das immer überlegt, als es plötzlich möglich schien, dass man Tourismusreisen ins Weltall machen kann. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber da Monate auf so einer Raumstation zu leben, ich glaube, dafür habe ich viel zu viel Respekt oder dafür bin ich viel zu klaustrophobisch. Aber wenn ich mir das mit einem Essen verschönern könnte, ich glaube, ich würde so was Simples wie Schokolade mitnehmen.
So Vollmilchschokolade oder so richtig so die für Erwachsene?
So Vollmilchschokolade. So richtig mit Creme und Sahne und für die Momente, wo man denkt, ich halte das alleine hier oben nicht aus.
Ich dachte jetzt irgend so was wie Pizza oder Hähnchen mit Pommes. Aber ich kann mir vorstellen, bei aller Liebe und allen technischen Fortschritt, eine Pizza da oben im All.
Pizza aus der Mikrowelle,
keine gute Idee. Das muss man ja alles auch in Erwägung ziehen. Welches Buch würdest du denn mitnehmen?
Ein Buch, das dick ist, also wahrscheinlich, ich möchte ja in diesem Jahr viel von Honoré de Balzac lesen, die menschliche Komödie, das hat, ich weiß nicht wie viel, das hat 30 oder mehr Bände, vielleicht würde ich das mitnehmen.
Ja, ich habe auch überlegt, irgendwie, ich habe ja auch eine Thomas-Mann-Challenge für mich in diesem Jahr, ich wollte auf alle Fälle Josef und seine Brüder nochmal lesen und ich glaube, das reicht für einen Weltraumaufenthalt, im Zweifelsfall. Wir haben wieder einen Bestseller dabei heute, den wir von der Spiegel-Bestsellerliste und der Liste der Independent-Buchverlage ausgelost haben und heute jetzt besprechen. Und vielleicht ist der ja auch was für die Mars-Mission.
Die Bestseller-Challenge.
Es ist auf jeden Fall weniger Gepäck für die Marsreise oder die Mondreise, als es unsere bisherige Wahl gewesen wäre. Wir haben gelesen Zwischen Ende und Anfang von Jojo Moyes, Bestseller-Autorin. Die war ja auch schon bei uns zu Gast, die in Folge 82 im Podcast.
So eine nette Frau.
Ja, da hattest du, Daniel, mir eine, ich sag mal, besorgniserregende Pilzpfanne zubereitet. Die auch als Mordwaffe hätte dienen können. Und da haben wir über Jojo Moyes Roman Mein Leben in Deinem gesprochen, der uns beiden damals, glaube ich, sehr gefallen hat. Und vor allem auch ist mir in Erinnerung geblieben, sie war so unglaublich sympathisch,
ja, als
sie
hier war. Ja, unglaublich.
Nun also ihr neuer Roman und wir lernen Lila kennen. Lila ist Bestseller-Autorin, Anfang 40. Und sie steht in ihrem Leben zwischen diesen titelgebenden Ende und Anfang. Zu Ende ist ihre Ehe, die Ehe mit Dan. Er hat sich in eine Nachbarin verliebt, ist zu ihr gezogen und dann ist sie auch noch von ihm schwanger geworden, sodass Lila jetzt alleine im gemeinsamen Haus wohnt. Und auch mit diesem Haus scheint es zu Ende zu gehen, was sich beim Einzug noch als so ein besonderes Schmuckstück anfühlte. Alte, erdbeerfarbene Bäder, wie romantisch, ist mittlerweile eher eine Baustelle mit Wasserrohren, die ständig verstopft sind und einem Garten, der mehr nach Wildnis aussieht als nach einem Ort, wo man mal die Seele baumeln lassen kann.
In Immobilienanzeigen so charmanter Altbau, so genau.
Sehr schön, genau. Und auch von ihrer Mutter Francesca musste Lila sich verabschieden. Die ist durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen, woraufhin ihr Stiefvater Bill, ein Ordnungsfanatiker, vorübergehend bei ihr und ihren beiden Töchtern, keine Ordnungsfanatikerinnen, eingezogen ist. Der Anfang, das könnte der neue Roman sein, der von ihrer Agentin und von ihren Leserinnen so sehnlichst erwartet wird. Doch Lila ist in so einer Schreibblockade, ihr fehlen einfach die Ideen, sie hat auch keine Zeit, zu viel Stress. Aber auch in der Liebe scheint ein neuer Anfang möglich. Besser gesagt, es sind sogar zwei neue Anfänge möglich. Denn Lila lernt nicht nur den attraktiven Architekten Gabriel kennen, alleinerziehender Vater, den alleinerziehenden attraktiven Architekten klingt noch viel schöner, Gabriel kennen, ne? Aber auch den Gärtner Jensen, der das Chaos vor ihrem Haus wieder in etwas verwandeln soll, das den Namen Garten vielleicht verdient hätte. Und man ahnt es schon, das Chaos wird sich nicht nur im Garten ausbreiten, sondern auch in ihrem Liebesleben. Daniel, wir haben jetzt zwischen Ende und Anfang von Anfang bis Ende gelesen. Wie hat es dir gefallen?
Das war für mich wirklich ein richtig guter Start ins Lesejahr. Ich musste ganz oft lachen. Das hatte so richtig schöne Rom-Com-Vibes, also so eine Romantic-Comedy mit ganz viel Turbulenz, mit ganz vielen absurden Situationen und auch mit ganz viel Lebensklugheit. Ich mochte das wirklich sehr, wie bei so einer Romantic-Comedy aus dem Kino, einer guten. Und dabei ist es ja erstmal eine erst ernste Ausgangslage. Also es geht ja los, der Mann verliebt sich neu, Dan lässt Mutter und Kinder sitzen. Der wird wieder Vater, das ist ja auch Stich ins Herz, ne? Und lässt da die Unterhaltszahlung so ein bisschen stocken. Und Lila, die hat ja nicht nur die Beziehung verloren, sondern das ist ja noch ein zusätzlicher Crisp in dieser Handlung, sondern sie hat ja vorher ein Buch geschrieben, in dem es um die Rettung ihrer Ehe, ihrer Beziehung geht, um dann kurz danach verlassen zu werden. Ich sag mal, das ist ja Demütigung in aller Öffentlichkeit vom Feinsten. Und das wird dann geschrieben, so ihr Weg aus der Krise raus in ein neues, in ein anderes Leben, ohne dass das weinerlich wird, sondern das strotzt vor so einer Lebendigkeit, vor so einer Lebensfreude und mit ganz viel Witz. Und du hast ja gesagt, da kommt ihr Stiefvater, dieser Pedant, der da einzieht. Und dann steht ja plötzlich, kann man glaube ich verraten, ihr biologischer Vater vor der Tür. So ein Loser-Vater, der war mal bekannter Schauspieler in einer Science-Fiction-Serie, so wie Star Trek. Ja? Und der ist jetzt arbeitslos und steht mit einem Led Zeppelin-T-Shirt vor der Tür. Captain Troy Strang aus der Star Squadron Zero und macht Selfies auf dem Spielplatz mit anderen Müttern und ist erst eine Last und wird dann zu einem Schlüssel fürs Happy End, zu einem Schlüssel fürs Happy End. Und ich finde, das ist so schön vom Personal her. Ich habe so viel Spaß und so viel Freude gehabt mit diesen Personen und mit diesen Figuren, die nie, das ist schon unterhaltsam, es ist ein Unterhaltungsroman, aber es ist nie wirklich flach, sondern ich habe immer Freude an diesen plastischen und konturierten Figuren gehabt.
Ich stolper immer noch darüber, dass du gesagt hast, das war dein Start ins Lesejahr. Daniel, wir haben fast Februar.
Ich habe es schon vorher
gelesen. Ah, okay.
Ich hatte es schon mit in Kolumbien. weil ich Interesse auch an diesem Buch hatte. Und ich habe das schon sehr früh gelesen.
Ah, okay. Das erkläre ich. Dachte gerade, mein Gott, wie hast du das geschafft? Neid, wie schaffst du es, 2-3 Wochen einfach gar nichts zu lesen?
Nein.
Aber also, es ist auf jeden Fall ein Wohlfühlbuch. Ja. Das würde ich sofort unterschreiben. Es ist tröstlich, weil man irgendwie ja auch weiß, von Anfang an, von dem Ton, hier wird nichts wirklich Schlimmes passieren. Und manchmal, gebe ich dir recht, manchmal brauche ich solche Bücher, wo feststeht, die Kinder werden nicht tragisch verunglücken. Keines der Probleme wird so groß sein. Also das Bad ist dann schon das Schlimmste im Haus. Da bricht keiner durch die Dielen, da bricht sich keiner den Hals, sondern das Klo ist verstopft. Und es ist auch so, man merkt, die Probleme, die so riesig erscheinen, die lösen sich dann alle mehr oder weniger in Wohlgefallen am Ende auf. Für das schlimmste Problem, das größte Vergehen, vergeben ist ja eines der großen Wörter dieses Romans, gibt es eine Lösung. Das ist schön, ich habe mich da gerne reinfallen lassen. Es ist aber auch ein Buch ohne allzu große Überraschung. Also man weiß schon irgendwie, wie es ausgeht. Und gerade wenn ich mich dann erinnerte an mein Leben in deinem, das hatte doch mehr Witz, mehr Biss und mehr Tiefe als dieses Buch. Das ist dann doch, also du sagst, es wird nie flach, nie, aber es ist auch nicht besonders tief. Also wir befinden uns schon auf einer sehr, sehr seichten, kontinuierlich seichten Oberfläche.
Seicht finde ich schon sehr hart. Ich finde schon, es hat so eine Streetwise, sag mal, so eine Lebensklugheit, die jetzt nicht philosophisch ist, aber die so alltagstauglich ist. Also seicht finde ich schon ein hartes Urteil, weil das hat ja so eine pejorative Note irgendwie oder sowas Negatives, oder?
Ja, gut, dann sage ich einfach nicht so tief. Vielleicht okay. Können wir uns da eher darauf einigen.
Einverstanden.
Was mich irritiert hat, ist, sie erzählt ja meistens aus der Sicht von Lila, also auktoriale Erzählfigur, aber Lila ist diejenige, der wir folgen. Und dann taucht immer mal wieder die Tochter, Celie, auf, dass wir in deren Kopf springen. Ja. Und dann in einem Kapitel plötzlich auch Francesca. Und das hätte ich, glaube ich, beides nicht gebraucht. Besonders das eine Kapitel Francesca, das da plötzlich etwas aufmacht, was einen anderen Blick auf die Geschehnisse gibt. Aber ich wäre, glaube ich, hätte mich wohler gefühlt, wenn ich kontinuierlicher bei Lila und Celie auch ausgeglichener geblieben wäre. Irgendwie kommt dann Celies Geschichte ein bisschen zu kurz.
Aber andererseits, Jan, die Bücher, die du sonst mitbringst hierher, die sind doch voller solcher literarischer Tricks und Perspektivwechsel. Und hier fremdelst du plötzlich.
Ja, weil die dann aber auf der anderen Stelle mehr Tiefe haben damit.
Ja.
Und na, wenn wir die Geschichte mit Celie aufmachen, dann möchte ich die auch genauso ernst nehmen wie die andere. Das ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt. Ja. Ich hab's ja auch am Ende gerne gelesen. Aber man merkt schon, Jojo Moyes schreibt ja im Nachwort, vermutlich musste ich für kein anderes Buch weniger recherchieren als für dieses. Ja, also das merkt man dann doch. Und in der Community haben wir auch eher kritische Stimmen dazu bekommen. Jenny sagt, ich habe es abgebrochen. Das war einfach zu banal, ohne jegliche Entwicklung von Figuren oder Plot. Ich hatte Lust auf einen schönen Wohlfühlroman, aber das war einfach nur langweilig. Und Beate sagt, ich möchte euch nicht die Vorfreude verderben, aber auch ich habe es nach 150 Seiten abgebrochen.
Wirklich?
Ich lese durchaus gern Unterhaltungsliteratur, aber das war mir wirklich zu seicht. Soweit die Stimmen. Es gibt auch positive Meinungen. Alexandra sagt, mir gefällt vor allem der Hund, Chewend, der alle wegknurrt und wegbeißt. Das ist tatsächlich Hunde in der Literatur. Ein Hund, der auch sich, ja, ich habe drüber nachgedacht, mir gefällt dieser Hund, der wirklich kommt und auch gleich den Vater, den biologischen, ins Bein beißt, richtig beißt, dass der ins Krankenhaus muss, der immer Wutausbrüche kriegt, sie hat schon 10.000 Mal die Nachbarn bestechen müssen. Aber auch dieser Hund bleibt an einer Oberfläche, auch dem hätte ich vielleicht so ein klein bisschen mehr Charakter als er beißt und bellt und knurrt gegeben. Also für jemanden, der wirklich einfach etwas möchte, wo du nicht groß drüber nachdenken kannst, ich meine nicht positiv, wo du nicht groß drüber nachdenken musst, du möchtest in Sessel, du möchtest deine Tasse Kakao, du möchtest deine Schokolade in der Hand haben und einfach mal 528 Seiten Safe Haven, sicheres Lesen mit ein bisschen Lebensweisheit, dann ist das ein gutes Buch.
Ich fand auch, die erotischen Szenen sind einigermaßen geschmackvoll und nicht ganz peinlich. Und dann wird es immer vor zu viel Kitsch. Und deshalb finde ich irgendwie, ist es nicht seicht. Vor zu viel Kitsch wird es dann auch schnell mal komisch gebrochen. Also sie stellt dann plötzlich im Liebesakt fest und überlegt, oh Gott, welche Art von Unterwäsche habe ich eigentlich gerade an, weil es doch einigermaßen überraschend kam, dass sie keine Unterwäsche trägt, sondern nur den Baumwoll-Slip aus dem Fünferpack von Marks und Spencer. Jojo Moyes kann das einfach, das zu kombinieren und den richtigen Ton zu finden, ohne dass es seicht wird. Also gegen seicht würde ich mich wehren. Unterhaltungsliteratur, Safe Haven, bin ich komplett insgesamt bei dir. Nichts zum Erschüttern, aber ich fand's mega unterhaltsam und bin wirklich überrascht, dass man das nach 100 Seiten abbrechen kann, weil ich fand fand, es hatte einen Plot und es hatte eine gute Erzählung und eine gute Struktur und es ist eine Geschichte dahinter.
Das stimmt und vielleicht wäre das dann eine Kritik, dass die Probleme sich am Ende alle zu leicht aus der Welt schaffen lassen. Also da kommen ja schon wirklich große Vertrauensbrüche, wo ich auch, wäre ich Jensen der Gärtner, nicht wüsste, ob ich dann das so leicht wegwischen könnte am Ende, was da passiert. Trotzdem, ich will dir dein Wohlfühlgefühl ja gar nicht nehmen, denn das hat es am Ende ja vielleicht auch genau deswegen. Und für alle, die solche Bücher mögen, kauft das Buch, lest es, ihr werdet nicht enttäuscht, das liest sich sehr gut weg, sprachlich sehr schön, von Carolina Fell auch sehr schön übersetzt. Nur wenn man was anderes erwartet und tiefer gehen möchte, sei das als kleine Warnung mitgegeben.
Na gut, aber man weiß ja, bei Jojo Moyes kriegt man keine Erschütterung, das ist doch klar.
Nee, aber also, bei Mein Leben in Deinem geht sie schon tiefer, also sie kann auch anders.
Also es ist aber kein überraschender Roman. Es ist ein typischer Jojo Moyes Roman, würde ich schon sagen. Zwischen Ende und Anfang, du hast es gesagt, Deutsch von Carolina Fell, ist bei Wunderlich erschienen, 528 Seiten für 26 Euro.
Jo, und weil ich ja gerade was von den Perspektivwechseln sagte, da habe ich dir dann etwas zugemutet, was einige davon mit sich bringt. Ich habe gelesen Tommy Orange, Verlorene Sterne, ein Buch aus der Kategorie ganz eindeutig erschütternd.
Ja.
Tommy Orange ist Mitglied der Stämme der Cheyenne und Arapaho, ich hoffe, das spricht man so aus, also der indigenen amerikanischen Ureinwohner. Er hat vor 5 Jahren seinen Debütroman veröffentlicht, Dort hieß er. Da ging es eben um die Angehörigen dieser Stämme, die im Amerika von heute versuchen, ihre Identität zu finden. Jackie haben wir kennengelernt, die mit Alkohol und Drogen kämpfte, und Orville, der einmal an einem traditionellen Tanz teilnehmen möchte, einem Powwow, und das auch tut. Und es ist auf gar keinen Fall Karl-May-Romantik, sondern ein tiefer Einblick in Armut, Angst und Abhängigkeit. Und in diesem Roman, diesem neuen jetzt, erfahren wir, wie es denn weitergeht mit Orville und Jackie. Orville, der wurde bei diesem Powwow angeschossen und muss seitdem Schmerzmittel nehmen und reiht sich damit ein in eine lange Reihe von Drogenabhängigkeit in seiner Familie. Und das ist das Beeindruckende und auch Bedrückende an diesem Roman. Diese Familiengeschichte, die wird zu Beginn des Romans auf den ersten 100 Seiten in einer Art Schnelldurchlauf erzählt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch mal in der Du-Form, das ist in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch aus Sicht eines weißen Lehrers und Gefängniswärters, der eigentlich alles richtig machen wollte und dann im Alter doch noch zweifelt, ob vielleicht sein Verständnis von Menschen ein falsches gewesen ist. Und es beginnt ganz lang zurück aus der Sicht des Ur-Ur-Urgroßvaters von Orville, einem Überlebenden des Sand Creek Massakers, bei dem im Jahr 1864 133 Cheyenne von der US-Kavallerie ermordet wurden. Davon mehr als 100 waren Frauen und Kinder. Orange zitierte dann den späteren US-Präsidenten Theodore Roosevelt mit einem Satz, wo sich einem wirklich die Nackenhaare aufstellen. Das sogenannte Sand Creek Massaker, sagte Roosevelt, bleibt gewissen bedauerlichen Einzelheiten zum Trotze im Großen und Ganzen eine der rechtschaffensten und wertvollsten Taten, die man im Westen jemals vollbracht hat. Da wird einem schon schlecht und man denkt, es gab auch in der Vergangenheit US-Präsidenten, die es vielleicht nicht verstanden haben, was Menschlichkeit bedeutet. So, und das ist nicht das einzige erschreckende historische Detail. Wir lernen, wie versucht wurde, den Indianer im Menschen zu töten, durch Umerziehungsmaßnahmen in Schulen, in Gefängnissen. Wir lernen, wie die Cheyenne als Hausangestellte ausgebeutet wurden. Und immer dann, wenn sich ein Stern der Hoffnung zeigt, dann verglüht dieser Stern wieder ganz schnell, weil die Gesellschaft eben nicht zulässt, dass man sich ein eigenes Leben aufbaut oder die Abhängigkeit, die Drogen, der Alkohol plötzlich zu stark sind. Auch für Orville gibt es einen Hoffnungsschimmer. Er lernt in einem Schulchat Sean kennen, und Orville und Sean gehören dann die letzten knapp 200 Seiten des Romans. Da wird es dann eine längere, zusammenhängendere Geschichte. Und die beiden, Sean ist Lakota, ringen um ihre Identität. Ein düsteres Buch, teilweise auch ein wütendes Buch, aber ich finde auch ein wichtiges Buch mit teilweise wunderschönen Sätzen, denn der, den du zu Beginn zitiert hast, exakt, der stammt aus diesem Buch.
Viele schöne Sätze, und ich sag mal, das Thema mega. Ehrlich gesagt, ein blinder Fleck in meiner Winnetou- und Western von gestern kontaminierten Sicht auf die Dinge, nämlich auf die Geschichte und auch die Traumata in der Geschichte der Native Americans, der Indianer, wie er sie ja selbst im Buch, im Roman nennt, die Indianer. Man erfährt sehr viel über die Geschichte, ich habe sehr viel gelernt, unter anderem geht es eben um dieses Sand Creek Massaker aus dem 19. Jahrhundert, und das eigentlich, und das war mir so neu, zugespitzt formuliert, die sogenannten Indianerkriege erst 1924 enden mit diesem Indian Citizenship Act, wo dann die amerikanischen Ureinwohner offiziell zu Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika gemacht wurden. Thema toll, Sätze super, aber mit dem Stil bin ich wirklich nicht so richtig warm geworden. Die ersten Kapitel waren echt, in der Tat, du hast gesagt, Schnelldurchlauf. Und so war es auch ein bisschen hoppladihopp, sehr fragmentarisch erzählt. Das gehört ja zur Geschichte dazu, weil die Erinnerung an diesen, an den Ur-Ur-Ur-Oper vom Sand Creek Massaker, weil das nur fragmentarische Erinnerungen sind, weil es noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gab, weil es noch keine Romane, keine Literatur in diesen Generationen der Ureinwohner gab, habe ich verstanden. Trotzdem war es mir in der Erzählung ein bisschen viel. Und als dann noch eine Mutter, ihr noch nicht geborenes Kind, Vicky, ein ganzes Kapitel, sehr langes, gefühlt Kapitel lang anspricht, da war ich da ein bisschen raus. Das war mir ein bisschen zu artsy. Und ich habe das Thema verstanden und das Thema hat mich gepackt, aber ich bin von dem Stil rausgeschleudert worden. Mhm. Nach 100 Seiten ist ja der Cut und dann haben wir noch eine ganz andere Erzählstruktur. Aber ich fand das ein bisschen fast für mich und für meinen Buchgeschmack war es ein bisschen, verschossen fast.
Ich gebe dir recht, dass ich auch mit einigen dieser Erzählperspektiven meine Probleme hatte, gerade weil es dann doch sehr viele waren in sehr kurzen Abschnitten und die Menschen sterben dann recht schnell. Und gerade, es beginnt mit dem Ur-Ur-Ur-Großvater und auch da merkte ich, das ist eine holprige Erzählweise. Fand das nachvollziehbar aus den Gründen, die du auch nanntest. Der weiß sich einfach nicht anders besser auszudrücken und dann ist es ja auch wieder sehr glaubhaft. Und dann kam eine eigentlich ganz schöne in Anführungszeichen, mit seinem Sohn, der Schriftsteller werden möchte, der schreibt etwas auf und stirbt dann, weil er bei einem Überfall versucht, Geld zu erbeuten und dabei erschossen wird und eben diesem weißen Gefängniswärter. Dann dachte ich, ach wie schön, jetzt sind wir in der Geschichte drin und dann Cut, nächste Geschichte, eben jene mit der Ansprache an das Kind. Aber die ist dann auch vorbei und dann kommt die nächste Perspektive und in der Summe, finde ich, addiert es sich dann zu dieser Abhängigkeitsgeschichte von Traumata, zu dieser Familiengeschichte, die alles ab Seite 100 in einem anderen Licht erscheinen lässt. Aber ich verstehe total dein Stolpern, das ging mir beim Lesen auch so.
Orwell ist eben nicht zufällig süchtig und nicht zufällig abhängig, befindet sich nicht zufällig in seiner Situation, sondern es sind eben, und das kommt in dem Buch schon sehr stark und sehr deutlich und sehr aktivistisch und sehr, 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 sehr wütend auch raus. Er ist sozusagen auch das Produkt von vererbten und ererbten Traumata, Ängsten und auch Abhängigkeiten. Und es ist schon ein kritischer, ein wütender Blick auf die Geschichte. Das schon. Ich hätte mir noch ein bisschen geschmeidigeren Umgang sozusagen mit den ersten Generationen gewünscht.
Ja, man hätte auch wirklich einen Familienroman daraus machen können, wo man der Familie mehr folgt, vielleicht auch nicht nur in der einen Perspektive bleibt, sondern versucht, es gibt ja auch diese ganz interessanten Nebenfiguren, wo eine Vorfahrin als Hausangestellte arbeitet und sie wird schwanger und man merkt, die möchten das Kind eigentlich haben. Sie können keines kriegen und dann reden sie mit und sagen, das muss ja keiner erfahren, dass du schwanger bist. Und am Ende werden sie dann auch die Eltern. Und das fände ich ganz spannende Charaktere, über die ich auch gerne mehr erfahren hätte.
100 Seiten hätte man das gut erzählen können. Also das als 1000 Seiten schenken. Also hätte ich glaube ich, sehr gern gelesen.
Oh, das freut mich, denn das nächste Buch, was ich dir mitbringen werde, ist eine 1000 Seiten dicke Familiengeschichte. Das schon mal als.
Unsere nächste Folge dauert noch einen Moment, glaube ich.
Und trotzdem habe ich mich am Ende entschieden, es mitzubringen, weil es für mich so ungewöhnlich war, diese Perspektive zu haben, weil ich finde, dass mit Orwell und Sean am Ende es auch eine wirklich sehr erzählenswerte, auch sehr berührende Geschichte wird. Mhm. Aktivistisch, na klar, das merkt man, aber diesen Aktivismus verzeihe ich ihm, weil er natürlich auch für seine Stämme spricht, natürlich auch diese Rolle des Sprachrohrs angenommen hat. Er hat selber erzählt, er kam zum Schreiben, weil er in einer Zeremonie immer das, was seine Stammesangehörigen aufschrieben, auf Zettel, die hat er verbrannt und dann mit Weihrauch besprenkelt und ein Gebet gesprochen. Und dann dachte er aber, es kann doch nicht sein, dass wir alle unsere Geschichten verbrennen. Es muss sie doch jemand in Worte fassen. Also es ist auch, so habe ich es gelesen, ein Ringen darum, auch eine Sprache vielleicht zu finden. Deswegen diese unterschiedlichen Perspektiven. Und ja, man kann auch das ein oder andere Kapitel überspringen, wenn man merkt, das sagt mir nicht zu. Nein, ernsthaft, man kann es überspringen, weil es, man begreift das Prinzip der vererbten Traumata. Und wenn man am Ende aber nicht mehr die genauen Details weiß, wie Opal oder Vicky gestorben ist, ändert das nichts an der Stärke der letzten 200 Seiten.
Tommy Orange, Verlorene Sterne, deutsch von Hannes Meyer, ist bei Hansa Berlin erschienen. Das Buch hat 304 Seiten und kostet 26 Euro. Und das genau ist Eat, Read, Sleep. Also Giorgio Moyes und Tommy Orange, also zwei wirklich ganz unterschiedliche literarische Sprachen in einem Atemzug sozusagen.
Und du hast noch eine dritte, auch sehr, sehr spannende Sprache mitgebracht.
Und jetzt heben wir nämlich ab. Dieses Buch hat mich wirklich zum Schweben gebracht. Umlaufbahnen von Samantha Harvey. Ist ja viel viel besprochen worden schon in den letzten Wochen und Monaten. Und ich habe gedacht, irgendwie, das muss ich jetzt auch dringend lesen. Und ich war begeistert. Wir begleiten Astronauten auf einer internationalen Raumstation. Die sechs, die schweben durchs All, Highspeed, und sie umkreisen immer wieder die Erde. In 90 Minuten eine Umkreisung, also 16 Mal in 24 Stunden, sagt mein Mathegedächtnis. Und die zwei Frauen und vier Männer sind das aus ganz unterschiedlichen Nationen. Die arbeiten, die essen und schlafen da auf engstem Raum zusammen. Und doch ist alles eben losgelöst vom Alltag auf der Erde. Die müssen sich da eine künstliche Zeit schaffen, damit sie, weil sie sonst irgendwie wahnsinnig werden würden. Also sie brauchen eine Zeit unabhängig von Sonnenauf- und Untergang, weil sie den ja mehrfach pro Tag erleben. Also Schwerkraft und Zeitempfinden sind außer Kraft gesetzt. Und was passiert dann, wenn man da oben in dieser kleinen Kapsel rumfliegt und seine Heimat nur noch aus weiter Ferne durch so ein kleines Fenster sieht? Wie ändern sich da das Denken, das Fühlen? Und wir sind mittendrin in den Köpfen der Astronauten. Und jetzt, wie ist das aus dieser Vogel- oder eben Astronautenperspektive? Hat man einen neuen und anderen Blick auf die kleinen und auch auf die großen Fragen? Und darum geht's in diesem Buch. Das ist auch ein Roman, aber es hat, fand ich, auch schon so essayistische, philosophische Züge. Und Sie sehen da dieses wunderbare wissenschaftliche Bild, der blaue Planet. Und Sie sehen so Wolkenbewegungen, Sie sehen einen Taifun, der sich entwickelt. Wir erleben dann aber, wir zoomen emotional dann ran. Cheese, Mutter ist gestorben zum Beispiel. Und was macht so eine existenzielle Erfahrung da oben und gleichzeitig unten auf der Erde mit einem? Oder einer der Astronauten sieht den Taifun als Wolkenformation und denkt an den Fischer auf den Philippinen, den er bei einem Urlaub, auf einem Urlaub kennengelernt hat. Wie wird es dem jetzt ergehen? Und sie schweben da oben in einem relativ robusten Flugkörper, dicke Schale, dicke Wand. Aber stellt sich eben raus, auch da gibt es Haarrisse. Es ist ein schwebender Zustand, alle sind irgendwie verletzlich, und so schauen sie in dieser Verletzlichkeit auf die Schönheit der Erde, die ja keine Grenzen kennt von oben. Und erst nachts sieht man die Spuren des Menschen, weil dann die Lichter angehen. Das ist eine sehr poetische, eine philosophische Herangehensweise, und es passiert gar nicht viel. Also es gibt, ich bin ja sonst Fan von äußerer Handlung, ist da ja gar nicht. Also es gibt so ein paar Ansätze von Handlungen, aber das spielt in diesem Buch keine große Rolle, und trotzdem hat es mich geflasht und begeistert.
Ich bin wirklich ganz erleichtert, dass du das Buch auch mochtest, denn ich habe es mit Katharina bei unserer Veranstaltung in Lüneburg vorgestellt, und Katharina hat es nicht so gefallen. Und sie ist nicht alleine, es gibt auch in unserer Community eine ganze Menge, die sagen, mich hat das wirklich gar nicht abgeholt. Für mich aber war es eines dieser Bücher, die ich bestimmt so schnell nicht vergessen werde, weil es diese kleinen Momente gab. Kennst du das? Man liest etwas und hat plötzlich das Gefühl, man sieht die Welt mit anderen Augen. Das ist dann auch schnell wieder weg, aber es ist dieses kurze Innehalten, da durchläuft dann so ein kleiner Schauer oder ähnliches, und man denkt im Moment, ja, genau so ist es, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann ist es auch wieder weg und man liest weiter, aber das passiert wirklich sehr, sehr selten. Und bei diesem Buch zweimal. Das eine hatte was mit tatsächlich den Grenzen zu tun und dem Gefühl, was tun wir Menschen diesem Planeten eigentlich an, und ist das nicht aus der Distanz gesehen alles sowieso so lächerlich und sinnlos, an was man sich da verkämpft. Und das andere war der Moment, als Roman, übrigens kleiner Einschub, es sind nicht sechs Astronauten, es sind zwei Kosmonauten dabei, und das ist extrem wichtig. Das ist extrem wichtig. Kosmonauten sind russische Raumfahrer, weil auch die Toiletten auf der Raumstation getrennt sind. Die eine ist nur für Kosmonauten, die andere ist nur für Astronauten. Hält sich keiner dran, aber die große Politik zieht dann, na, und dann wird es ja noch lächerlicher.
Genau, bitte benutzen Sie Ihre eigene nationale Toilette, steht da oben.
Ja. Irrsinnig. Und man kann drüber lachen, und eigentlich ist es so unglaublich erschütternd traurig. Und der zweite Moment war, als eben einer dieser Kosmonauten, Roman, einen Funkspruch kriegt von Theresa. Die hört ihn oder die versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das kann man offenbar, auch mit der ISS kann man offenbar per Funk Kontakt aufnehmen. Und sie fragt ihn, ob er nicht manchmal verzagt oder sich mutlos fühlt. Weil sie hatte dieses Gefühl in der Flugzeugtoilette beim Zähneputzen, dass sie plötzlich dachte, ich bin hier in diesem kleinen Kasten über der Welt. Und warum mache ich das? Warum putze ich die Zähne? Warum tun wir überhaupt so etwas wie Flugzeuge erfinden? Und auch das war ein Moment, der mich kurz tief erschüttert hat. Und da wusste ich auch, warum ich nie Raumfahrer werde, weil Roman sagte, nö, hat er nicht. Mutlos bin ich nicht. Vielleicht mal kurz traurig, aber dann hat sich das alles schon erledigt. Und dieses Gefühl des Verzagtseins, des Haderns, des Hinterfragens, das finde ich in diesem Buch ganz stark, weil es eben auch diese durchorganisierten, durchtechnologisierten Astronautinnen und Kosmonauten immer wieder doch packt. Chi, die plötzlich sich in dieser Welt damit auseinandersetzen muss, dass die Mutter tot ist, sie wird dort nicht hinfliegen können, ja, aus verständlichen Gründen. Anton, der sagt, es war leichter für mich ins Weltall zu fliegen, als mich von meiner Frau zu trennen. Vielleicht schaffe ich das ja endlich, wenn ich wieder unten bin. Die Menschlichkeit ist dann plötzlich auch immer da, selbst an diesem Ort, an dem eigentlich ja unmenschlichsten Ort, den man sich vorstellen kann. Ich fand das ganz, ganz großartig, dieses Buch.
Schön fand ich auch, was ist eigentlich mit dieser Sehnsucht? Also Donald Trump hat ja gesagt, wir werden die amerikanische Fahne auf dem Mars einstechen. Also es wird eine Mars-Mission geben. Und da gibt es ganz viele Menschen, die dem auch entgegenfiebern. Gar nicht aus wissenschaftlichen, sondern aus emotionalen Gründen. Und sie das heißt ja in einem Buch, das ist vielleicht wie bei einem Fußballspiel. Man spürt den Triumph mit und fühlt ihn, hat ihn aber gar nicht selbst erreicht, so beim Zugucken auf dem Sofa. So als wären Astronauten nur Projektionen all der traurigen, frustrierten Männer in Amerika. Also auch das Phänomen der Raumfahrt wird auch kritisch beleuchtet und kritisch hinterfragt. Das fand ich auch ganz spannend.
Das fand ich spannend und gleichzeitig wird die Faszination auch gezeigt. Wir erfahren, ich weiß nicht, ob bei allen, aber bei vielen auch, warum sie sich dafür entschieden haben. Ja. Und das sind ganz unterschiedliche Beweggründe. Und auch diesen Gedanken fand ich spannend. Was ist der Moment, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass man wird, was man wird? Sei es jetzt Raumfahrerin oder von mir aus auch Podcast-Host oder ähnliches. Also was ist dieser Moment, der einen dann doch, der so lebensverändernd war, dass man im Nachhinein sagen kann, da hat es stattgefunden. Bei der einen ist es die Explosion der Challenger, dann hat sie sich in ihrem Teenagerzimmer auch die Bilder der ganzen Toten aufgehängt. Und das erinnere ich auch noch, stimmt, dass mich das damals auch ziemlich, ziemlich beschäftigt hat. Bei einer anderen war es die Mutter, die zufällig nach oben schaute, einfach nur eine hingeworfene Postkarte. Dann gibt es einen, da war es tatsächlich dieser Wettkampfgedanke, weil es ja noch nie eine Frau im All gab. Ich werde jetzt die Erste. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend, diese menschliche Ebene damit reinzubringen.
Und alles nur, haltet euch fest, auf 224 Seiten. Mhm. Und es liest sich leicht. Es ist also jetzt kein verschrobener Stil, sondern es ist total nachvollziehbar und leicht und gut geschrieben. Ich habe trotzdem keine Lust, Astronaut oder Kosmonaut zu werden, ins Weltall zu gehen. Also ich kriege schon bei Turbulenzen im Flugzeug irgendwie die Krise und muss mir immer einreden, Daniel, stell dir vor, es ist eine rumpelige Kutschfahrt. Dann kann ich es gerade noch so ertragen, aber ich glaube, ich würde da klaustrophobisch da oben irgendwie dann auch durchdrehen. Samantha Harvey, Umlaufbahnen, Deutsch von Julia Wolf, ist bei DTV erschienen, 224 Seiten für 22 €. Also quantitativ kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber qualitativ würden Jan und ich sagen, 2 Daumen hoch.
Absolut. Hast du denn diese Faszination, also zählst du zu den frustrierten Männern auf dem Sofa, die stellvertretend Raketen anschauen?
Ich nehme das immer so zur Kenntnis. Also ich bin so Star Trek-Fan, das schon. Das heißt, ich verstehe es aus wissenschaftlichen Gründen und frage mich auch, gibt es da Leben irgendwie da draußen? Kann man sich ja durchaus fragen. Diese Faszination und diese Leidenschaft, dass ich da nachts aufbleibe, um mir Raketenstarts anzugucken, also so ein bisschen Elon Musk-mäßig, das würde ich für mich, glaube ich, nicht in Anspruch nehmen wollen.
Ich habe das mal gemacht, als der Mars Rover hochgeschickt wurde und ich weiß nicht mehr, wann die ersten Bilder erwartet wurden. Es muss 3 oder 4 gewesen sein. Es wurde live im Fernsehen übertragen und ich bin aufgeblieben, obwohl ich am nächsten Tag Schule hatte und dachte, ich will diese Bilder sehen. Und dann war ich wach und dann sah man Bilder und ich weiß, die erinnere mich noch, die NASA-Expertin, die da stand, sprach vor Begeisterung und Freude aus und schrie, we see rocks, there are rocks, also wir sehen Steine, Felsen. Und ich sagte, ja toll, es sind Felsen und war etwas enttäuscht. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, wahrscheinlich auch mehr Star Trek.
Kleine grüne Männchen,
genau. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Star Trek.
Aber bei der Mondlandung habe ich noch nicht geliebt, das wäre tatsächlich was gewesen, da hätte ich gesagt, ja, da wäre ich auch aufgeblieben, glaube ich.
Aber wenn wir jetzt ein Angebot kriegen, die nächste Podcast-Folge von der ISS.
Ah, nein, nee, würdest du auch nicht machen. Jan.
Wenn ich nur nach einem Tag wieder runterkomme, ja, vielleicht. Wir haben auch noch andere Bücher gelesen, eines gemeinsam. Und zwar ein Debütroman, der schon für dieses Debüt ausgezeichnet wurde mit dem Mara-Kassens-Preis. Hohle Räume von Nora Schramm. Und das beginnt mit einer Situation, die wahrscheinlich sehr viele kennen. Es ist kurz vor Weihnachten und man fährt nach Hause, seine Eltern zu besuchen. Helene tut das, erfolgreiche Künstlerin. Sie kommt von Berlin in einen Stuttgarter Vorort, das fiktive Findelheim. Doch schon am Bahnhof spüren wir beim Lesen, irgendetwas stimmt hier nicht. Nora Schramm schreibt, die Eltern holen mich ab, beide, aber nicht gemeinsam. Sie stehen so weit auseinander, dass man einfach durch ihre Mitte gehen könnte. Denn die Eltern lassen sich scheiden, nach 40 Ehejahren ist es vorbei. Wobei man erst einmal, so sagt es die Mutter, das Emotionale regeln muss, bevor man dann wirklich an die Scheidung geht. Und Helene wird mitten in dieses Emotionale hineingezogen, in die Abgründe einer Ehe, die seit 40 Jahren darin bestand, eben nicht über das Emotionale zu sprechen, sich etwas vorzumachen von einer glücklichen Familie, die den sozialen Aufstieg geschafft hat, in der aber alle Probleme und auch alle Mini-Aggressionen unter den sprichwörtlichen Teppich gekehrt wurden. Der Schein nach außen sollte doch bitte gewahrt bleiben. Wir spüren Helenes Wut auf die Mutter, für die neu ein überaus positiv konnotiertes Wort ist. Sie will ein neues Leben anfangen, und zwar ausgerechnet in Berlin, in der Nähe ihrer Tochter. Und während Helene das alles zu verarbeiten versucht, sie hängt nämlich am alten Haus, am alten Leben, wird sie vereinnahmt beim Aussortieren der alten Sachen. Ihre Mutter sagt, wir Mädels schaffen das schon. Und sie versucht, sich da zu positionieren, weil ihr Vater ganz anders mit dieser Trennung umgeht. Und dann gibt es noch Molly, ein Mädchen aus schwierigen Verhältnissen, die eine Zeit lang bei der Familie zu Gast war als Pflegetochter, die dann aber spurlos verschwunden ist und die eine immer wichtigere Rolle spielt. Also ein Buch, das, wie ich finde, ganz beeindruckend genau und gnadenlos auf kleinbürgerliches Leben guckt, genau, ja, und das richtig wehtut beim Lesen, also im guten Sinne, wenn man sowas mag, aber eben doch schon sehr schmerzhaft ist. Und ich mag ja solche Bücher sehr.
Ich auch. Ein Buch, es ist wirklich, wie du sagst, über Familie. Also es ist auch ein Familienroman, wie bei Jojo Moyes. Es geht ja auch um einen Neuanfang der Mutter. Und also wie geht es nach einer Scheidung weiter? Aber es ist natürlich ganz anders. Es ist literarischer, es ist auch unterhaltsam, es ist auch böse, witzig, ja. Aber feiner und doppelbödiger. Dieser Blick, dieser sezierende Blick auf die Kleinfamilie, auf die bürgerliche Kleinfamilie, mit dieser plappernden Mutter, die sich von Floskel zu Floskel hangelt, die Tochter immer Maus nennt. Also sie sagt immer Maus zur Tochter. Kriege ich auch, habe ich schon beim Lesen einen Aggress gekriegt. Und die gern Dostojewski zum Einschlafen liest. Eine Win-Win-Situation. Sie kann damit angeben, ich lese Dostojewski und schnarcht sehr schnell. Und der Vater, der da abtaucht. Also alle tragen in dieser Familie auch Masken und spielen Rollen. Und dieses Dysfunktionale der Familie geht bis in die Sprache dieses Romans hinein. Das ist wirklich ganz kunstvoll und richtig, richtig gut gemacht. Helene ist ja Künstlerin. Und deren Ding ist es, Räume als Installation zu gestalten. Und dann macht sie aus ihrem Elternhaus eben auch eine Rauminstallation, lässt sich 10 Tonnen Sand liefern und macht aus dem Elternhaus eine Wüstenlandschaft als Installation. Das ist ein ganz schräger Move, ein ganz schräger Move. Und es hat auch was Surreales. Aber ich fand das ganz toll und ganz stark. Und es hat auf dieser metaphorischen Ebene, hatte sie mich. Und auch in diesem Buch gab es auch einen wunderbaren Satz, in dem es auch um das geht, worum es in unserem Podcast geht, nämlich es geht ums Lesen. Zitat, Lesen ist eine innere Bewegung, ein Weggehen von dem, was ist. Und dachte ich, ja, unterstreiche ich, Eselsohr dran, zack.
Ich habe nur ein PDF, das mit dem Eselsohr also, nicht. aber genau dieser Sand, das ist die witzige Idee, die ich meinte, die mir bei Jojo Moyes manchmal fehlt. Ja. Dieses überraschende Element, wo etwas kommt, womit man wirklich nicht gerechnet hat und sich eine ganz andere, in dem Fall Wüstenebene, auftut.
Nora Schramm, Hohle Räume, ist bei Mattes und Seitz erschienen, hat 237 Seiten und kostet 22 Euro. Und wir haben es gehört, es ist Nora Schramms erstes Buch, ihr Debüt und gleich preisgekrönt, unter anderem im Hamburger Mara Kassens-Preis zum Beispiel. Das ist ja eine Leser- und Leserinnen-Jury, also Leser und Leserinnen, die das ausgesucht haben. Und das ist ja schon mega. Und jetzt wollen wir mal fragen, wie sich das anfühlt. Und wir freuen uns, dass sie heute im Podcast mit dabei ist.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo, Nora Schramm.
Hallo, ihr beiden.
Schön, dass du da bist. Du sitzt in Köln gerade, richtig?
Ganz genau, ja.
Und wie ist das Wetter bei euch? Hier ist ja grau, Regen, Traurigkeit.
Ah, okay. Nee, hier war's. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Es war tatsächlich ganz schön, aber ungewöhnlich windig. Und so als Kölnerin hat man diesen Windmuskel irgendwie nicht.
Ja, den haben wir hier sehr ausgeprägt im Norden.
Ja, genau.
Ich bin auch mit dem Fahrrad gekommen. Keine Klagen von meiner Seite.
Hast du denn als Kölnerin auch den Karnevalsmuskel? Das geht ja jetzt bald los.
Ich hab den, ja, tatsächlich. Also ich bin keine gebürtige Kölnerin. Ich glaube, ich darf mich noch nicht offiziell jetzt so nennen. Aber ich glaube, den Karnevalsmuskel, ja, den habe ich schon tatsächlich.
Du kommst ja aus Rheinland-Pfalz, ne? Mhm. Das ist aber, glaube ich, eine andere Art von Karneval als in Köln, oder?
Genau, das ist dann Fasching. Und davon hatte ich mich auch dann ein Stück weit distanziert. Und habe dann aber tatsächlich in Köln wieder so ein bisschen den Zugang gefunden, weil die Musik auch ganz anders ist und die Kultur irgendwie so eine
Melasse der Domin und sowas, ne? Ja, genau, richtig. Aber das heißt, der Fasching in der Pfalz ist so ein bisschen archaischer, oder?
Ja, also es wird halt viel diese Malle-Ballermann-Musik gespielt und es wird sehr viel gesoffen. Und das ist in Köln schon auch so.
Ich wollte gerade sagen.
Aber man hat irgendwie so ein bisschen mehr diese, man geht dann so in die Kneipe und da sind dann alle Generationen irgendwie zusammen und man hat so diese Lieder und alle singen die mit und diese Lieder sind teilweise auch schon wahnsinnig alt und ach, irgendwie hat das so ein bisschen mehr so eine, ich weiß nicht, so was Herziges irgendwie.
Ist denn in diesem Jahr bei dir besonders viel Feierstimmung? Weil du hast ja jetzt den Mara Carstens-Preis gekriegt, gleich für dein erstes Buch. Schwebst du da immer noch auf so einer Wolke und denkst, wie toll, so habe ich mir das alles vorgestellt? Oder bist du schon wieder im Alltag angekommen?
Ich bin tatsächlich eher weniger in Karnevalsstimmung, glaube ich, als sonst, weil ich so sehr müde bin.
Also war das jetzt besonders viel wegen des Buches, besonders viele Veranstaltungen, besonders viele Lesungen?
Mhm. Ja, also ich glaube, immer noch kein Vergleich. Also andere Autoren machen ja auch so Touren, wo die dann wirklich jeden Tag irgendwo in einer anderen Stadt eine Lesung haben und so. Das war bei mir jetzt nie so. Aber trotzdem viele Bühnensituationen. Und viel so dieses über das Buch sprechen und über die Literatur sprechen und so. Und ich merke, ich vermisse diese Stille, die mit dem Schreiben eigentlich einhergeht und quasi das Eintauchen und nicht das darüber schweben.
Aber das ist ja auch ein Muskel sozusagen wie beim Fahrradfahren und wie beim Karneval. Das muss man sich ja auch antrainieren und lernen. Jetzt beim ersten Buch ist es noch frisch und genau. Neu, da hat man halt so einen Muskelkater. Ne?
Genau, das ist wirklich so ein bisschen mein Gefühl. Also ich habe auch ein sehr schönes Gefühl dazu, was man ja vielleicht beim Muskelkater auch hat, dass man so denkt, boah geil, ich habe irgendwie was geschafft. Aber trotzdem ist man halt auch müde. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen die Stimmung.
Das ist ja auch ein bisschen eine schizophrene Situation, oder? Man sitzt ganz viel alleine zu Hause, schreibt, beschäftigt sich ganz mit sich selbst, mit dieser Geschichte und dann geht man raus in die Welt und alle wollen plötzlich was hören, alle meinen aber auch plötzlich etwas zu wissen über dieses Buch. Mhm. Warst du ungefähr vorbereitet auf das, was da auf dich zukommt?
Ich weiß das gar nicht. Ich habe mich einfach da so reingestürzt. Ich fand auch den Moment, wo das dann draußen war und wirklich Leute das lesen und das besprochen wurde und so, einen sehr erleichternden Moment, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das jetzt auch ein Stück weit abgegeben. Und das hört aber trotzdem nicht auf. Also das Buch, das spricht irgendwie weiterhin. Und das resoniert, also es gibt so einen Resonanzraum dafür und die Leute, also da gibt es noch weitere Dinge zu sagen als das, was ich quasi gesagt habe. Und das finde ich auch wahnsinnig schön, also dass das noch weiter gedacht werden kann. Das fand ich sehr erleichternd.
Was war denn das Überraschendste für dich in den letzten Wochen und Monaten nach Erscheinen des Buches? Die meisten Bücher verschwinden ja in der Versenkung und enden im Schweigen. Über dein Buch wird gesprochen.
Ja, das war sehr überraschend für mich. Oder, naja, man wünscht sich das ja irgendwie, ne? Aber dass es dann so gelaufen ist, das hat mich tatsächlich doch sehr überrascht, weil ich glaube, es ist ja ein Buch, was unangenehm ist, was man jetzt nicht nur mit Genuss liest oder was man nicht am Ende weglegt und sagt, ach herrlich, schön war's. Das hat mich total gefreut, dass es dafür ein Publikum gibt. Ja.
Kennst du Motive aus deinem Buch, aus deinem eigenen Leben?
Wie meinst du? Also quasi, was von mir da drin ist?
Oder? Ja, also es war der Versuch, ein anderer Versuch, die Autobiografie-Frage genau, zu stellen. Ja. Wie stehst du zu Familie? Ja. Wie erlebst du Familie?
Klar, irgendwie kann man ja auf diese Frage immer antworten, das ist irgendwie autobiografisch und das ist überhaupt nicht autobiografisch. Mir ist tatsächlich dieser nicht autobiografische Teil der wichtigste. Ich glaube, die Dinge, die vielleicht aus so meiner Erfahrung oder meiner Wirklichkeit kommen, das sind die Details, also das sind kleine Beobachtungen. Aber das Interessante ist, dass wirklich ständig Leute auf mich zukommen und sagen, Gott, das ist genau wie bei meiner Familie. Also, dass es so wahnsinnig übertragbar ist. Ja. Und darum geht es mir auch, also um die Austauschbarkeit davon. Also, dass in dieser Schicht es so eine, naja, ich würde sagen, so ein Glaube an die Individualität gibt. Also, so ein, das sind jetzt Produkte, die haben nur wir. Das sind irgendwie Möbelstücke, die haben nur wir und so weiter. Und dass aber genau darin so eine ganz krasse Austauschbarkeit liegt.
Du beschreibst das an einer Stelle so schön, wo du davon erzählst, dass die alten Höfe abgerissen werden. Katharina, Fritz, Jürgen sind gestorben und die neuen Familien bauen neue Häuser, weil sie nicht renovieren wollen, sondern ihren Raum selber gestalten wollen und wählen dann alle die gleiche Raumaufteilung. Also das ist dieser Humor, den du da auch drin hast, den ich so schön finde. Aber eben auch wirklich diese genauen Beobachtungen, wo man eben schon wo ich auch gedacht hätte, das kann sie sich nicht ausgedacht haben. Das muss sie irgendwo gesehen haben.
Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt auch eine gefürchtete Beobachterin in meinem Umfeld.
Gut, dass du in Köln bist und nicht hier im Studio.
Seit das Buch draußen ist. Aber genau, ich weiß tatsächlich auch häufig gar nicht, woher ich die Beobachtung nehme. Und will das jetzt gar nicht so meiner Familie alles anlasten, nur weil es da um eine Familie geht. Ich glaube, ich bewege mich in vielen Räumen, wo diese Beobachtungen gemacht werden können.
Und deine Familie sagt die, meinst du uns?
Ja. Ja, das haben die am Anfang, waren die, glaube ich, naja, die haben zum Glück sehr viel Humor. Und wir hatten aber schon Gespräche darüber, was strukturelles Denken auch ist, weil das ist mir wahnsinnig wichtig. Also eben das, also so dieses, ja, vielleicht macht ihr das, aber darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, dass irgendwie, weiß ich nicht, so und so viele Millionen Leute das eben auch machen und auch glauben, sie sind die Einzigen, die das machen.
Das heißt, du bist aber mit deiner Familie auch über dein Buch, nicht nur über Verkaufszahlen und morgens Veröffentlichungstermin, sondern auch über Inhalte ins Gespräch gekommen?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich fand es auch sehr interessant, weil wirklich meine Familie jetzt nicht so wahnsinnig viel liest oder dann halt viel so Krimis und so Sachen. Und das, glaube ich, für die auch nochmal eine neue Erfahrung war, dieses Buch zu lesen und dann in den Austausch auch zu gehen, ja.
Du dankst am Anfang des Buches mehreren Stiftungen. Also wie ist das denn so als Autorin? Man steht am Anfang seines ersten Buches. Macht man erst einen Businessplan? Wie finanziere ich mein Schreiben? Oder wie organisiert man das auch lebenstechnisch?
Mhm. Das ist für mich tatsächlich eine Frage, vor der ich irgendwie immer wieder stehe. Also ich plane so mein Jahr und überlege, klappt das dieses Jahr mit dem Schreiben oder muss ich noch nebenher arbeiten? Ich habe am Anfang studiert und dann noch in der Pflege gearbeitet und habe dann, also ich habe diesen Job auch gemacht, weil ich so 24-Stunden-Schichten machen konnte und dadurch eben dann auch wiederum ganze Tage fürs Schreiben hatte. Und so habe ich mir die ersten 2 Jahre ungefähr finanziert. Und dann hatte ich eben genug Stoff, also man braucht ja immer Text und Material, mit dem man sich dann wiederum bewerben kann auf Stipendien und so weiter.
Und wie viel Stiftung und Verlage hast du angeschrieben? Hast du auch die oft erzählte Geschichte, 30 Absagen und dann kam der eine Verlag?
Beim Verlag war es tatsächlich nicht so, bei den Stipendien schon. Also da würde ich schon sagen, ich habe wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben am Anfang. Ich habe mich wirklich auf alles beworben, was es irgendwie gab. Und das hat dann auch eine Weile gedauert, bis ich was bekommen habe. Und beim Verlag war es so, dass ich dann auch schon eine Agentur hatte. Dann hatte ich aber tatsächlich auch noch ein Stipendium bei der Jürgen Ponto Stiftung, wo man eine Lektorin zur Seite gestellt bekommt für ein halbes Jahr. Und das war dann meine jetzige Lektorin. Also die hat mich dann am Ende der Zeit gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.
Toll, also ein richtiger Gamechanger auf deinem Weg. Sag mal, schreibst du denn jetzt schon am zweiten? Ein Pflegeroman zum Beispiel. Ich meine, da bin ich gleich hellhörig geworden, weil da steckt doch eine Menge drin, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich auch immer interessiert. Ne? Also auch so Körperlichkeit ist ja in dem Buch auch ein Teil. Ich schreibe. Ich weiß aber noch nicht so genau, was eigentlich. Also ich habe gerade noch mehrere Sachen parallel und ich hüpfe mal von dem zu dem und dann muss es eins geben, was sich am Ende so durchsetzt, wo ich dann merke, ah ja, da geht es hin.
Wovon lebst du in der Zeit?
Ich habe jetzt ein gutes Jahr oder je nachdem, wie sparsam ich bin, auch vielleicht länger, 2 Jahre, weil ich 2 Preise bekommen habe. Und damit rechne ich jetzt gerade. Ich habe noch ein paar Lesungen auch dieses Jahr. Das heißt, ich bin erstmal so ganz entspannt, was wirklich ein Riesenluxus ist, weil wir in Köln auch jetzt diese Kürzungen haben und ja, viele Kolleginnen, glaube ich, gerade in einer viel schwierigeren Situation sind.
Mit den Preisen ist es ja so wie mit den Stipendien. Hat man einen, kommt auch relativ schnell oder leichter ein weiterer dazu. Wir drücken ja die Daumen, dass es nicht bei diesen 2 Preisen bleibt, sondern noch mehr dazu kommt und noch mehr Zeit zum Schreiben kriegst.
Ja, danke. Ja.
Vielen Dank, Nora. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann.
Danke dir. Viele Grüße nach Köln.
Tschüss.
ja, ganz sympathische, nachdenkliche, reflektierte junge Dame.
Ja, und das hat mich sehr, sehr gefreut, dass so ein Buch, das ja nun etwas schwieriger ist, erstmal beim Angehen, etwas tiefer geht, etwas weher tut, hast du ja selber gesagt, nicht das Wohl für Buch, dass so ein Buch dann Preise bekommt, auch Preise einer LeserInnen-Jury, das hat mich sehr gefreut.
Genau. Und jetzt warten wir auf das zweite Buch von Nora Schramm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sie schreibt erstmal vor sich hin. Das kann also noch ein Moment dauern.
Ja, aber wenn es dann genauso gut wird wie dieses und genauso durchdacht, dann warten wir doch gerne.
Auf Wiedersehen bei It Reads Lieb. Ja, Bücher, die wehtun, da haben wir diesmal was bei unseren Klassikern im Angebot. Denn wir haben gerade Zeiten, die ein bisschen schmerzhaft sind.
Die All-Time-Favorites.
Wir haben heute zwei Bücher mitgebracht, in denen es um die USA geht. Um Politik, um Abgründe. Was haben Bücher dazu zu sagen, was uns abends da jetzt gerade aus Washington in die Tagesschau gespült wird? Und ich muss gerade bei den Nachrichten aus den USA immer wieder an einen Roman denken, der mich vor vielen Jahren wirklich gerockt hat, nach dem Motto, so schnell kann das nämlich gehen. Philip Roth, Verschwörung gegen Amerika. Was wäre gewesen, wenn Charles Lindbergh 1940 US-Präsident geworden wäre? Lindbergh, dieser berühmte Fliegerheld, Transkontinentalflug, der war nämlich ein Nazi-Freund. Der war ein ganz glühender Antisemit. Und was, wenn der jetzt aufgrund seiner Popularität und mit seinem Anpacker-Image gegen Roosevelt damals gewinnt, 1940. Amerika wird dann zu einem faschistischen Staat und der Kampf gegen Hitler wird fallen gelassen. Bei den amerikanischen Juden geht Angst um. Und Philip Roth schreibt das aus der Perspektive einer seiner jüdischen Kleinbürgerfamilie aus Newark. Mit ganz vielen Szenen, mit filmischem Wumms geradezu. Also man sieht eigentlich Hollywood im Hintergrund. Das Ende zugegebenermaßen ist nicht ganz stark, aber man bekommt bei diesem Roman und auch bei anderen Romanen von Philip Roth, bei dem es ja eigentlich um nichts anderes geht, als um die amerikanische, auch jüdische DNA, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie immer wieder auch in der Literatur ein Gespür da ist für die Anfälligkeit und für die Zerbrechlichkeit des Rechtsstaats und der Demokratie in Amerika. Land of the Free, so ganz in Stein gemeißelt, ist das eben nicht. Also Roth, ganz starke, klare Empfehlung eigentlich, auch der menschliche Makel, ein amerikanisches Idyll oder eben auch Verschwörung gegen Amerika, bei Rowert erschienen im Taschenbuch. Buch, 544 Seiten für 12 Euro.
Ich habe auch ein Buch mitgebracht, das auch vor 4 Jahren tatsächlich auf meinen Schreibtisch kam, von einem Nobelpreisträger, Sinclair Lewis, der es schon 1935 geschrieben hat. Aber damals, 2017, als Trump das erste Mal Präsident wurde, tauchte es plötzlich wieder überall auf, auch in einer neuen deutschen Übersetzung im Aufbau Verlag. Und es geht um ein ähnliches Thema. In den USA wird ein Präsident gewählt, Buzz Winthrop, der bei den Demokraten ist, aber auch der Liga der vergessenen Männer angehört. Und er hat einen ziemlich drastischen 15-Punkte-Plan. Der sieht vor, die Armeehilfen für andere Länder einzufrieren, die Zuwanderung doch bitte auf die guten Immigranten begrenzen. Freie Presse muss eigentlich sehr eingeschränkt werden und die christlichen Familienwerte sollen wieder zum Prinzip des Regierens gemacht werden. Kurz, Amerika soll wieder groß werden. So ähnlich wird es in dem Buch auch gesagt von diesem Buzz Winthrop. Und er greift an die Macht, er wird gewählt, er findet damit eine große Gefolgschaft und sehr schnell, nachdem er gewählt ist, verwandeln sich aber auch hier die USA in einen faschistischen Staat. Er gründet eine brutale Eingreifgruppe, die Minutemen, die ein bisschen an die SA erinnern, da hat er sich dran orientiert. Und auch Doremus Jessup muss unter diesem Präsidenten leiden und sein Job, er ist Journalist, gerät in Gefahr. Aus seiner Sicht wird dieses Buch größtenteils erzählt. Er ist jemand, der zunächst nicht glaubt, dass Winthrop wirklich gewinnen könnte. Später glaubt er dann, ach, jetzt ist es so, ich kann mich für die nächsten 4 Jahre in meinen Elfenbeinturm zurückziehen. Und erst noch später merkt er, dass es jetzt eigentlich zu spät ist und es keine Lösung mehr gibt. Lewis hat dieses Buch unter dem Eindruck der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland geschrieben und es hat den Titel »Das ist bei uns nicht möglich« und es ist natürlich ein sehr zynischer Titel, weil dieses Denken in den USA wahrscheinlich damals sehr präsent war, aber du hast es mit Lindbergh angedeutet, ja. Huey Long ist eine andere Figur aus der Geschichte, es wäre durchaus auch vorstellbar gewesen. Und wenn man es heute liest, bekommt dieser Titel »Das ist bei uns nicht möglich« noch eine sehr tragische Doppeldeutigkeit, weil auch wir ja in Deutschland lange Zeit gedacht haben, vieles, an das wir uns jetzt fast schon gewöhnt haben, ist bei uns doch nicht möglich. Und am Ende kann es dann doch manchmal schneller gehen, als man sich das jemals hätte vorstellen können. Und wer davor steht und sich fragt, warum eigentlich, der findet in diesen beiden Büchern ziemlich erhellende, ziemlich auch bedrückende Antworten, die damals Philip Ross und Sinclair Lewis schon gefunden haben. Also zwei Tipps zur aktuellen Lage. Sinclair Lewis, das ist bei uns nicht möglich, deutsch von Hans Meisel, im Aufbau Verlag erschienen und mittlerweile auch als Taschenbuch für 14 Euro erhältlich. Das zwei Tipps von uns, aber wir haben ja auch immer Tipps oder Fragen von euch für unseren Buchladen und den öffnen wir in diesem Jahr in jeder Folge.
Der Buchladen.
Uns hat Juliane geschrieben, sie hat eine tricky Aufgabe für uns, schreibt sie, denn sie sucht ein Buch für ihre Schwippschwägerin, vorzugsweise ein Ballettbuch. Daneben liest diese Schwippschwägerin super gerne historische Romane. Eine Mischung aus beidem wäre also perfekt. Könnt ihr etwas empfehlen? Und PS, nicht die Frauen vom Karlsplatz Maria, die hat nämlich ihre Schwippschwägerin schon gelesen. Daniel, da ist bei dir, ahne ich, sofort ein Buch in den Kopf gekommen.
Ah, ding, 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 ein Hammerbuch für Ballettfans, aber man muss überhaupt keine Ahnung von irgendwas haben, also was eine Pirouette ist, kriege ich auch noch hin, also keine Pirouette, aber
das möchte ich sehen.
Ja, ich wollte sagen, aber ich war hingerissen. Es geht um Rudolf Nureyev, der galt ja als einer der größten Tänzer ever, und Colm McCann, der hat ein Buch geschrieben über diesen Menschen. Es ist keine Romanbiografie, es ist eher inspiriert von ihm. Das Buch heißt Der Tänzer. Es ist eine Biografie zwischen Ost und West. Man erfährt von Nureyevs Kindheit in Baschkirien, von russischen Kriegswintern, von Gewalt und von Schmutz, wie Rudi, der kleine Rudi, als Kind in Lazaretten dort tanzt, von der Gewalt in seiner Familie. Balletttänzer ist für den Macho-Vater jetzt irgendwie auch nicht gerade erste Wahl als Beruf seines Sohnes. Man erfährt von Rudis Hunger nach körperlicher Liebe, von seiner Flucht in den Westen, mitten im Kalten Krieg. Man erfährt von seiner Homosexualität und es ist eben der Tänzer, nicht nur auf der Bühne, sondern auch das Leben ist so ein großer, wilder Tanz. Ein ganz, ganz starkes, tolles Buch. Also Colm McCann schon auf Betriebstemperatur. Es war damals das erste Buch, das ich von Colm McCann gelesen habe und ich war sofort entzündet und seitdem bin ich Colm McCann Ultra, kann ich sagen. Und in diesem Buch, das ist ganz spannend, liest man, gibt's eine Liste, was bei Rudi Nureyev in der ersten Saison nach seiner Flucht 1961 in Paris immer so auf die Bühne geworfen wurde. 18 Damenslips waren darunter, davon zwei, die offenbar in aller Eile noch während der Vorstellung ausgezogen worden waren. Pelzmäntel, Zimmerschlüsse und. Also man bekommt ein Gefühl für diesen Star, für diesen Menschen, für diese schillernde Figur. Es ist, wie gesagt, es ist ja kein Sachbuch, sondern es ist ein Roman. Aber so hinreißend, so mitreißend geschrieben, ich kann mich gar nicht beruhigen. Colm McCann, der Tänzer, deutsch von Dirk van Gunsteren, ist bei Rowohlt erschienen, im Taschenbuch, 480 Seiten, für 14 Euro.
Bei uns wurden noch keine Pelzmäntel auf die Bühne geschmissen.
Noch nicht. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu Slips.
Ich gehe schnell zu einem weiteren Buchtipp. Nein, dem Tipp kann ich mich aus vollstem Herzen anschließen. Colm McCann ist ja auch einer meiner Lieblingsautoren. Ich habe es in unserer Neujahrsfolge verraten. Ich freue mich unglaublich auf sein neues Buch, das in diesem Jahr erscheinen wird. Im März, bald ist es soweit. Aber wir wollten ja nicht beide das gleiche empfehlen. Deswegen, Juliane, habe ich noch einen Tipp für dich. Die Tänzerin im Schnee von Daphne Kallothay. Von der Autorin hatte ich vorher noch nichts gehört. Ich weiß auch nicht, ob sie noch andere Bücher geschrieben hat. Aber dieses Buch könnte passen, denn es ist die Geschichte einer ehemaligen gefeierten Prima-Ballerina. Nina Refskaya heißt sie. Nun ist sie älter geworden. Das Leben hat es nicht ganz so gut mit ihr gemeint. Und sie muss ihren Schmuck verkaufen. Sie steht vor ihrem großartigen Bernsteinschmuck, Schmetterlingsbroschen, Ketten, Ringe und muss ihn verkaufen, um ihren Lebensstandard zu halten. Und ausgelöst durch diesen Schmuck erinnert sie sich dann zurück an ihre Zeit am legendären Moskauer Bolschoi-Theater, an Intrigen, an Liebe, an die Aufführungen, die sie dort erlebt hat. Es wird ganz viel von der Schönheit des Tanzes erzählt, von den Rollen, in die sich Nina Refskaya begeben hat. Ganz viel Liebe und Intrigen spielen natürlich auch eine Rolle, aber auch ganz viel über die Geschichte des Bolschoi-Theaters. Das war für mich sehr neu. Und auch eingebettet über die Zeit unter Stalin in der Sowjetunion. Wie war das damals eigentlich, auf Bühnen zu stehen? Und auch da habe ich es mit einem gewissen Kloß im Hals gelesen. Es ist ja gerade ein Balletttänzer auf tragische Weise umgekommen in Russland, der sich auch auf tragische, unklare Weise vom Balkon gestürzt, der sich kritisch gegenüber Putin geäußert hatte. Und das mit diesem Wissen zu lesen, gibt dem nochmal ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Tiefe. Die braucht es aber auch gar nicht. Es ist Einige Stimmen sagen, man kommt etwas schwer rein, aber dann lohnt es sich. Also vielleicht so ein bisschen wie Tommy Orange, gib ihm ein paar Seiten Zeit, aber dann taucht man richtig ein in die Geschichte, in das Ballett, in das Bolschoi-Theater. Also Die Tänzerin im Schnee von Daphne Kallothei, übersetzt von Carina Tessari und Gesine Schröder, im Aufbau-Taschenbuch-Verlag erschienen. Und wenn das jetzt alles dir oder anderen zu schnell ging, wir schreiben all das auch nochmal ausführlich in die Shownotes.
Ja, jetzt sind wir fast schon auf der Zielgeraden dieser Podcast-Folge, aber eins darf natürlich nicht fehlen.
Kein Fall.
Das Quiz, und ich kann versprechen, von meiner Seite heben wir ab.
Ui, mache ich mich gleich ein bisschen schwerer mit etwas Borscht an dieser Stelle und überlasse dir die erste Frage.
Das Quiz.
Jan, der bekannteste Raumschiffkapitän der Kulturgeschichte ist wohl...
Captain Spock.
Captain Spock.
Also Captain Picard.
Also Captain Kirk.
Captain Kurt.
Also Captain Spock. Spock war also, Leute, Raumschiff Enterprise, Star Trek, das sind ja vor allem die Filme,
aber es gibt
auch 700 Romane aus der Star Trek-Welt, die gehören aber nicht zum offiziellen Kanon. Also das ist offenbar so wie im Vatikan. Es gibt da so eine Art Glaubenskongregation, die sagt, was kanonisch ist und was nicht. James T. Kirk, Aufwärmfrage. T steht für...
Theodore
Tiberius. Okay. Und nur die Frage, in welchem Jahr ist dieser James T. Kirk in dieser Star Trek-Welt, in den Büchern und so, ist der wohl geboren? Also wann spielt das Ganze ungefähr? Ich gebe dir drei Daten. Mhm. Am 12. November 5712, am 22. März 2233 oder am 4. Vollmond des Marsjahres 7365.
Also es gibt ja die Erde noch, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen muss es vielleicht gar kein Marsjahr sein. Und wenn ich mich, das kann jetzt alles, ich bin wirklich ein totaler Star Trek-Laie. Also ich kann jetzt auch völligen Mist erzählen, aber ich versuche trotzdem mal diese Fetzen, die in meiner Erinnerung von Filmen, die ich gesehen habe, rumfliegen, zusammenzuführen. Und ich meine, dass er auch von der Erde ist und da mal zurückfliegt in der Zeit, um Wale zu retten, die nämlich ganz entscheidend sind für das Überleben der Menschheit mit ihren Walgesängen. So viel. Das hilft mir immer noch nicht weiter, aber ich würde damit das Marsjahr ausschließen und nehme eines der anderen beiden.
2233 oder 5712.
Scheint mir dicht dran. Da wird irgendwann nochmal Jack the Ripper, glaube ich, geholt. Aber ich sag mal 2233.
Also die Synopsis, die du gerade anlegst über Star Trek, da fallen jetzt, glaube ich, die Star Trek-Fans in unserer Community alle tot um. Sag nochmal, was würdest du
sagen? Ich nehme B.
B. 2233, also relativ nah dran.
Relativ nah dran.
Das stimmt. Das stimmt. Und tatsächlich, er ist also der Geschichte zufolge in Iowa geboren, und in so einem kleinen Ort in Iowa gibt es tatsächlich auch einen Gedenkstein. Hier wird James Tiberius Kirk geboren am 22. März 2233. Ja, werden jetzt die Fundamentalisten unter den Trekkies sagen, es gibt noch in den Geschichten eine alternative Zeitlinie in einem Film, nach der Kirk nicht auf der Erde in Iowa geboren, sondern schon früher im Weltall geboren wurde, auf einem Shuttle der USS Kelvin. Das haben wir jetzt mal vernachlässigt.
Klar, das wusste ich und habe es einfach mal so unter den Tisch fallen lassen. Also
relativ dicht dran, es ist relativ nah dran an unserer Zeit heute. Also bald geht's los, First Contact.
Ja, ich bin beeindruckt, was man mit gesundem Halbwissen dann vielleicht doch abschließen kann. Und bitte, bitte, wirklich, wenn das alles Mist war, was ich erzählt habe, die Antwort war ja trotzdem richtig. Ich habe eine Frage aus dem Bereich Ballett. Denn es gibt ja viele Ballettinszenierungen, die auf literarischen Vorlagen beruhen. Aufwärmfrage, Nussknacker und Mäusekönig.
Oh, Nussknacker, von wem ist das denn nochmal? Nussknacker, das ist doch ein Märchen.
Das ist ein Märchen, genau.
Von einem Deutschen.
Von einem Deutschen, von E.T.A. Hoffmann.
E.T.A. Hoffmann,
das
ja, genau.
Das T steht für...
Theodor.
Sehr gut, ja.
Und A?
Amadeus.
Sehr gut.
Das war aber ja nur die Aufwärmfrage.
Wir sind on fire, genau.
Es gibt zum Beispiel auch, das würde ich freuen, ein Ballett nach Sturmhöhe von Emily Bronte,
oh, super,
das getanzt wird. Aber eines der größten Meisterwerke des klassischen Balletts ist Giselle. Die Geschichte eines jungen Mädchens, das jung gestorben ist, an gebrochenem Herzen, deren Tanzlust aber weiterlebt, sodass sie nach ihrem Tod nachts zurückkehrt mit anderen Gestorbenen, um zu tanzen und damit junge Männer ins Verderben zu locken. Ganz großes, berühmtes Ballett, eine der Meisterrollen, die man als Ballerina haben kann. Das Libretto stammt von Théophile Gautier, unter anderem französischer Schriftsteller, der sich dafür gleich bei zwei berühmten Schriftstellern bediente. Welche Schriftsteller lieferten die literarische Vorlage für Giselle? Hast du schon zwei im Kopf?
Noch nicht. Ich würde dich erstmal kommen lassen mit einem Multiple Choice.
Ist das Heinrich Heine? Ist das William Shakespeare? Oder ist das Victor Hugo? Zwei sind richtig.
Ach, zwei sind richtig.
Zwei sind richtig.
Also, und die haben es aber nicht gemeinsam gemacht, sondern er hat Motive aus zwei unterschiedlichen
Werken. Aus zwei unterschiedlichen Werken.
Also Heine, Hugo und?
Shakespeare.
Ja, ich glaube ja, dass Ballett zu Shakespeares Zeiten jetzt noch nicht so die große Rolle gespielt hat. Deshalb, jetzt entgleiten gerade deine Gesichtszüge. Also ich würde jetzt einfach mal, weil Heine ja auch mit Frankreich und Giselle, das klingt alles nach Hugo und Heine.
Dein Ansatz war auch genau richtig, über das Französische zu kommen, weil Gautier wird sicherlich auch Shakespeare gelesen haben, aber er hat sich bei Victor Hugo bedient, bei seinem Gedicht Fantôme. Da geht es auch um ein Mädchen, das vor der Hochzeit zusammenbricht und dann aber durch die Tanzlust weiterlebt. Und bei Heinrich Heine, De l'Allemagne, über Deutschland, die Sage der Willis, eben jener Frauen, die nach dem Tod wiederkommen und tanzen. Und aus diesen beiden Geschichten hat er dann die Legende von Giselle geformt. Gemacht.
Auch richtig, sag ich mal. Der Weg dahin giltet ja nicht, sondern das Ergebnis zählt. Jan, auch im Knast wird's gelesen. In der JVA Dortmund, da gibt es eine Gefängnisbibliothek und da gab es 2022 mal eine Liste mit den Top 10 der ausgeliehenen Bücher. Auf Platz 4 zum Beispiel war das lustige Taschenbuch Nummer 110, Donald ist mein Typ. Und auf Platz 3 ein Buch von Bob Marley. Was ist die 1? Was ist die Nummer 1, was das meist ausgeliehene Buch dort in der JVA Dortmund? Ich gebe dir 3.
Ja, vor. JVA ist ja eine Justizvollzug. Also das müssen nicht junge Menschen sein. Genau.
Sebastian Fitzek, Amokspiel. Alexandre Dumas, Der Graf von Monte Cristo. Oder J.K. Rowling, Harry Potter und der Feuerkelch.
Also Der Graf von Monte Cristo wäre natürlich schön, weil das ja eine Ausbruchsgeschichte ist. Ich glaube, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das da so oft gelesen wird. Harry Potter ist immer eine gute Wahl und der Feuerkelch 2022, das ist ja umgekehrt aber schon eine ganze Weile her. Ne? Also das könnte man auch schon mal früher gelesen haben oder hat jetzt endlich die Zeit dazu. Und das dritte war Sebastian Fitzek.
Amokspiel.
Ach je. Ich sag mal Fitzek.
Fitzek, das stimmt. Es gibt 404 Häftlinge und insgesamt wurde der Fitzek, also ein Thriller, was ja interessant ist im Gefängnis, 86 Mal ausgeliehen.
Immerhin. Ich habe ein Litti-Klick dabei und vielleicht ganz kurz erklärt, weil uns da Fragen erreicht haben, was ist eigentlich dieses Litti-Klick, was ihr da macht. Wir haben das einfach mal adoptiert. Es gab im Fernsehen, im ZDF in den 70ern Dalli Dalli mit Hans Rosenthal und da gab es immer das Spiel Dalli-Klick. Da wurde so ein Bild Stück für Stück aufgedeckt und sobald man wusste, welches Bild sich dahinter verbirgt, schrie man, glaube ich, Dalli-Klick. Vielleicht schrie man es auch nicht. Und das Spiel hieß nur so. Und dann durfte man lösen.
Mit jedem Klick wurde eine neue Facette dieses Bildes freigelegt, sodass man immer mehr erkennen konnte. Dass wir das erklären müssen, das macht uns schon sehr alt.
Ein bisschen. Und wir haben dann das Litti-Klick gemacht mit Litti für Literatur. Ja. Also es ist ein Literaturrätsel, wo es bis jetzt noch nie geklickt hat. Ich schaue mich gerade um, ob ich irgendwas zum Klicken finde. Ich könnte ja mal schnippen oder so.
Ja,
probieren wir mal. Also wir fangen mal an. So, es ist ein Mann.
Ah.
Na, los.
Okay, Thomas Mann, keine Ahnung, weiter.
Nein, fast. Okay. Ein preisgekrönter Mann, kein Literaturnobelpreis, sorry, aber immerhin den Deutschen Reporterpreis. Guck mal, ich kann das.
Ja.
Er war auch einige Jahre Host eines Podcasts mit dem schönen Titel Ja, ja, nee, nee.
Oho.
Bücher hat er aber auch geschrieben, wir sind ja hier ein Bücherpodcast. 3 Romane bislang, von denen in 2 die Musik eine große Rolle spielte.
Aha. War der schon mal Gast bei uns?
Nein.
Aha.
Aber wir haben schon mal über einen seiner Romane gesprochen. In seinem Debütroman zum Beispiel spielt die Band Oasis eine große Rolle. Alle Kapitel waren nach Songtiteln der Band benannt.
Ist es ein deutscher Autor?
Es ist ein deutscher Autor. Sein zweiter Roman, und jetzt schnippe ich mal zweimal, weil jetzt kommen wir der Sache näher, erzählt unter anderem von seiner Liebe zu Udo Lindenberg.
Ist das Benjamin Stuckrad-Barre?
Benjamin von Stuckrad-Barre. Gerade hat er seinen 50. Geburtstag gefeiert und wir haben über Noch wach gesprochen. Das war sein Schlüsselroman über die Arbeit im Springer-Konzern. Richtig.
Ja.
4 von 4, Mensch.
Dass ich mal einen Punkt hole mit Benjamin von Stuckrad-Barre, hätte ich auch nicht gedacht, in meiner Lesegeschichte. So überraschend kann Eat, Read, Sleep sein. Der Bücher sind noch nicht genug gelesen sozusagen. Es geht weiter in der nächsten Folge. Da sind Katharina und ich dran. Mhm. Das heißt, du, Jan, darfst entscheiden, welchen Bestseller wir von der Spiegel-Bestsellerliste und den unabhängigen Verlagen lesen.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
Oh. Das klingt schon fast wie Karneval hier. Hast du einen besonderen Wunsch? Irgendetwas, was du schon gelesen hast?
Ich habe schon mit Freude, auch in Kolumbien schon gelesen in meinem Urlaub, von Anita Decker. Das Buch, wie war das mit den beiden Erwachsenen, die vernünftige Erwachsene, die sich nackt sehen oder so.
Genau. Das habe ich nicht gelesen.
Ah, ich kriege den Titel nicht hin, aber es war ein schönes Buch.
Vielleicht weiß ich den Titel ja jetzt. Ich wähle das hier. Nein. Tommy Goertz im Schnee.
Aha.
Im Piper Verlag.
Sagt dir das was?
Ich erinnere mich, dass es bei uns auf dem Sender von unserer Rezensentin sehr, sehr gut besprochen wurde. Ich selber habe es noch nicht gelesen, aber es liegt bei mir auf dem Schreibtisch.
Tommy Goertz im Schnee. Wenn ihr mitlesen wollt, dann macht das doch und schreibt uns, wie euch das Buch gefällt, an eatreadsleep@ndr.de. Ja, da war doch heute wirklich ganz Unterschiedliches und einiges dabei und hoffentlich auch einiges für euch dabei zum Lesen.
Richtig. Wenn nicht, schickt uns doch das Buch, das euch so begeistert hat. Oder eben auch Buchladengesuche, die werden jetzt bei uns auch unterjährig immer beantwortet. Wenn ihr schon immer mal ein Buch sucht für einen besonderen Anlass oder uns erzählen wollt, welches Buch wir unbedingt lesen sollten, schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de.
Unterjährig. Also dieses Wort, Jan.
Ja, wir hatten heute so viele schöne poetische Romane, das inspiriert.
Ja, ich habe gesehen, du hast noch nicht ganz aufgegessen.
Nee, aber der Schmand ist weg.
Der Schmand. Der Schmand ist weg. Das Rezept gibt's übrigens auch bei uns im Internet.
Und es lohnt sich, es ist lecker. Es lohnt.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Dann. Tschüss. Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, der auch was mit Essen zu tun hat.
Ja, denn wenn ihr selbst gerne kocht oder backt oder einfach nur gerne in Kochbüchern blättert, um euch inspirieren zu lassen, dann empfehlen wir euch den WDR5-Genuss-Podcast Alles in Butter. Darin stellt Genussexperte Helmut Gothe die besten Kochbücher vor, die im vergangenen Jahr erschienen sind.
Und auch da ist wirklich für jeden was dabei, für Neugierige, die sich auch mal an komplizierte Gerichte heranwagen. Ich sage nur Mehlwürmer oder Lammhaxe. Für Knödelliebhaber, die österreichische Küche zu schätzen wissen. Erkennst du dich da wieder? Vielleicht?
Ja, ich habe ja diese Diskussion gehabt über das Kuchenvokabular in Österreich.
Genau. Und auch für Katharina, denn auch für Fans der britischen Royals, die wissen wollen, was im Buckingham-Palast gegessen wird. Also für uns drei auf jeden Fall was. Jawohl. Vielleicht ja auch für euch. Hört gerne mal rein.
Den Podcast gibt es jeden Freitag neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link zu Alles in Butter findet ihr auch bei uns in den Shownotes.